Das ist Video. Hallo, moin, Mahlzeit. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zum Lernen Algebra. In der letzten Vorlesung haben wir gesehen, was Eigenwerte sind und Eigenvektoren. Und wir haben das erste Lemma dazu bewiesen, Lemma 9.1. Da ging es um paarweise verschiedene Eigenwerte und dazugehörige Eigenvektoren. Da haben wir gezeigt, dass die eine linear unabhängige Menge sind. Und der Begriff des Eigenwerts führt uns jetzt zur nächsten Definition. Wir wollen uns nämlich die Menge aller Eigenwerte angucken zu einem Vektorraumendomorphismus. Und wir wollen auch die Menge aller Eigenvektoren zusammenfassen. Erstmal ist es nur eine Teilmenge des Vektorraums, wenn wir uns auf einen Eigenwert festlegen. Aber wie wir sehen werden, führt das dann auch zur Definition eines interessanten neuen Teilraums. Und darum geht es jetzt. Die Generalvoraussetzung 7, die wir jetzt die ganze Zeit haben, ist das Korpus, Raumvektorraum, der endlich erzeugt ist über K, bla bla bla, sodass wir also alle Konzepte zur Verfügung haben, die wir so haben. Basis, Dimensionen, die ganzen Resultate über Homomorphismen, Dimensionsformeln und so weiter. All das hatte ja immer diese Voraussetzung, dass der Vektorraum endlich erzeugt ist, und das ist wichtig, sich zu merken, weil bestimmt der Moment kommt, wo ich sie damit aufs Glatteis führe. Jetzt fassen wir, wenn wir einen Endomorphismus Alpha von V haben, die Menge aller Eigenwerte zusammen. Wie nennen wir das Spektrum? Ich kürze es jetzt ab in Speck. Speck von Alpha ist das Spektrum, also einfach die Menge aller Eigenwerte. Ziel dieses Kapitels ist unter anderem, sich Methoden zu überlegen, wie man alle Eigenwerte bestimmen kann für einen Endomorphismus. Und jetzt wollen wir noch für jeden Eigenwert den sogenannten Eigenraum definieren. Sei es also Lambda, ein Element des Spektrums von Alpha. Und dann haben wir da folgende Notation. I für Eigenraum und V für den Vektorraum, in dem alles passiert. Und dann in Klammern, und ich mache das ständig falsch, aber die Reihenfolge ist eigentlich, erst kommt Alpha, also erster Endomorphismus, und dann kommt Lambda, also der Eigenraum. So. Wenn das mal andersrum dasteht, dann ist trotzdem das Gleiche gemeint. Es gibt nichts, womit man das verwechseln kann, soweit ich mich erinnere, aber ich muss mich trotzdem jedes Mal wieder konzentrieren. Unten steht der Vektorraum, dann kommt die Abbildung, dann kommt der Eigenraum. Und diese Abkürzung steht für die Menge aller Vektoren aus V, die von Alpha auf Lambda mal V abgebildet werden. So, wenn wir uns jetzt nochmal erinnern, wie war das bei der Definition von Eigenvektoren? Das sah ja genauso aus, V hoch Alpha gleich Lambda mal V, mit der Einschränkung, dass der beteiligte Vektor eben nicht der Nullvektor sein durfte. Hier ist der Nullvektor aber erlaubt, denn wenn ich den Nullvektor mit irgendwas abbilde, mit irgendeinem Endomorphismus, dann kommt wieder der Nullvektor raus, und das ist dasselbe wie Lambda mal der Nullvektor. Der Nullvektor liegt also in jedem Eigenraum, und das Wort Eigenraum ist auch tatsächlich berechtigt. Aber Vorsicht, der Eigenraum ist eben nicht dasselbe wie die Menge aller Eigenvektoren, sondern es ist die Menge aller Eigenvektoren zusammen mit dem Nullvektor. Wenn wir das aussprechen in Wörtern, dann sagen wir Eigenraum von Lambda bezüglich der Abbildung Alpha im Vektorraum V. Oder einfach Eigenraum zu Lambda, wenn der Rest klar ist. So, und wenn man sehen will, dass das ein Teilraum ist, dann kann man das zu Fuß nachrechnen mit dem Teilraumkriterium. Das ist super einfach, können Sie zur Übung vielleicht nochmal machen. Oder man macht sich klar, dass man einfach nur alle Eigenvektoren nehmen muss, das Erzeugnis davon bildet, dann kommt der Nullvektor mit dazu, zack, gleich ist der Teilraum. Sodass wir also da jetzt einfach immer weiter über einen Eigenraum sprechen, ohne dass ich das nochmal explizit nachweise, dass es auch ein Teilraum ist. Und hier kommt noch eine wichtige Definition, die uns sagt, wann die Abbildungsmatrizen maximal gut aussehen können. Das ist für die sogenannten diagonalisierbaren Abbildungen der Fall. Auf Deutsch geht es noch, auf Englisch ist schlimmer. Diagonalizable ist ein Wort, bei dem ich regelmäßig einen Knoten sowohl in der Zunge als auch im Gehirn gleichzeitig. Auf Deutsch geht es, diagonalisierbar. Und der Witz dabei ist, dass das Wort so klingt, wie das Ding aussieht, wenn man eine passende Basis wählt. Also, eine Abbildung Alpha heißt diagonalisierbar genau dann, wenn man eine K-Basis finden kann, die aus Eigenvektoren besteht. Und das heißt dann ja anschaulich, dass wenn man die Basis jetzt nimmt und anordnet und eine Abbildungsmatrix dazu aufstellt, dass man dann eine Abbildungsmatrix kriegt, bei der nur auf der Diagonale irgendwas stehen kann, was von 0 verschieden ist. Auch da ist 0 erlaubt. Aber man sieht dann halt da die Eigenwerte auf der Diagonale. Außenrum ist alles 0 und das ist super. Übersichtlicher geht's nicht. Da weiß man sofort, was die Abbildung tut. Wir sehen gleich ein Beispiel. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Diagonalisierbarkeit zu charakterisieren. Das ist die Definition. Das ist das, wo man hin möchte, und in dem Moment, wo Sie die Eigenwerte bestimmt haben und eine Basis aus Eigenvektoren gefunden haben, wissen Sie, dass die Abbildung diagonalisierbar ist und Sie wissen, wie die Abbildungsmatrix aussieht, jedenfalls wenn Sie die Sachen konkret ausrechnen können. Es gibt so Fälle, bei denen man die Eigenwerte hat, aber wo es erstmal nicht klar ist, wie oft auf der Diagonale der jeweilige Eigenwert steht, weil man noch nicht gesehen hat, wie groß die Eigenräume sind. Das sind Fragen, mit denen wir uns auch jetzt im Laufe der nächsten Wochen beschäftigen werden. Ein Beispiel zur Veranschaulichung. Da haben wir eine Abbildung Alpha von R² nach R² und es steht nicht da. Ich habe erstmal nur eine Abbildungsvorschrift gegeben, sondern wir überlegen uns gleich, dass das ein Endomorphismus ist. Jeder Vektor xy aus R² soll von Alpha abgebildet werden auf 2x, minus y. Heißt also, in der ersten Komponente multiplizieren Sie mit 2, in der zweiten Komponente multiplizieren Sie mit minus 1. Dass da ein Homomorphismus rauskommt, muss man streng genommen erstmal nachrechnen. Man kann aber auch einfach sagen, naja, man sieht, was das auf der Standardbasis macht und nimmt dann die lineare Fortsetzung und sieht, dass das da rauskommt. Da kann man ganz viel mit rumspielen. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn man jetzt eine Abbildungsmatrix sich anguckt, zum Beispiel zur geordneten Standardbasis, dass man dann sofort so eine schöne Diagonalgestaltung der Abbildungsmatrix kriegt. Also genau das, was man sich wünscht im Idealfall. Und damit ist das ein Beispiel für eine diagonalisierbare Abbildung. Denn der erste Standardbasisvektor ist ein Eigenvektor zum Eigenwert 2 und der zweite Standardbasisvektor ist ein Eigenvektor zum Eigenwert minus 1. Sodass ich also eine Basis aus Eigenvektoren gefunden habe, einfach so durch Hingucken bei der Abbildungsvorschrift, da war gar nichts weiter zu tun. Die erste Abbildungsmatrix, die ich hinschreibe, ist sofort toll. Mehr kann man sich nicht wünschen. Dann kann man sich noch überlegen, wie groß die Eigenräume sind. Naja, bei dem einen sehe ich ja schon, dass in dem Eigenraum auf jeden Fall ein Basisvektor liegt. Insbesondere hat dieser Eigenraum jetzt mindestens Dimension 1, so ist das immer. Wenn ein Eigenwert vorkommt, dann muss es dazu einen Eigenvektor geben, der ist nach Definition von 0 verschieden, erzeugt also einen eindimensionalen Teilreihen. Und das heißt, dass wir uns jetzt schon mal merken können, wenn ein Körperelement überhaupt als Eigenwert vorkommt, dann muss der dazugehörige Eigenraum schon mal mindestens Dimension 1 haben. Aber die Dimension kann eben auch wesentlich größer sein. Das hängt von ganz vielen Dingen ab. Hier haben wir nur Dimension 1, denn es gibt ja auch noch den anderen Eigenwert und dazu auch noch Eigenvektoren, sodass wir also jetzt schon mal einen mindestens eindimensionalen Teilraum haben und dann noch einen. Und da wir aber wissen, dass wenn wir Eigenvektoren nehmen zu verschiedenen Eigenwerten, dass die dann eine linear unabhängige Menge bilden, wissen wir sofort, dass dann, wenn man 2 nimmt, die Dimension vom Erzeugnis 2 wird, also die Dimension des ganzen Vektorraums ist, mehr kann nicht passieren. Und damit ist man dann sofort fertig und weiß, dass die beiden Eigenräume jeweils nur Dimension 1 haben. Je größer der Vektorraum ist, desto mehr Unterschiedliches kann passieren, wenn wir uns die Dimension der Eigenräume angucken. Und das wird später auch was, da müssen wir tatsächlich schauen, was für Möglichkeiten haben wir rauszufinden, wenn wir einen Eigenwert gefunden haben, wie groß der dazugehörige Eigenraum ist. Denn das kann man nicht immer einfach so ablesen. Wenn wir jetzt begründen wollen, also mal angenommen, ich gebe Ihnen es so und die Frage ist, ist Alpha diagonalisierbar, dann wäre jetzt hier eine gute Behandlung der Aufgabe Behauptung, Alpha diagonalisierbar, Beweis. Möglichkeit 1, diese Abbildungsmatrix hinschreiben. Möglichkeit 2, mit der Definition argumentieren und eine Basis hinschreiben und dann begründen, dass die Basisvektoren, die man da hat, Eigenvektoren sind. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie man das aufschreibt. Ich möchte nochmal kurz auf die Abbildungsvorschrift zurückkommen und vorgreifen auf einen Satz, den wir später beweisen. Was da nämlich jetzt los ist, ist, dass wir ja sehen, wenn ich einen Vektor xy aus R² hernehme, dass wir quasi an der Abbildungsvorschrift schon die Eigenwerte sehen. Wir sehen, die erste Komponente geht auf 2 mal sich selbst, die zweite Komponente auf minus 1 mal sich selbst, sodass wir also jeden Vektor, wenn wir ihn abbilden, schreiben als 2 mal, also als den Vektor, der rauskommt, wenn ich 2 mal die erste Komponente nehme und minus 1 mal die zweite, das könnte man schreiben als 2 mal der Vektor und dann Projektion auf die erste Komponente plus minus 1 mal der Vektor Projektion auf die zweite Komponente. Deswegen kommt die Projektion gleich wieder ins Spiel, weil das nämlich der Witz bei diagonalisierbaren Abbildungen ist, dass man das immer so machen kann. Stichwort Spektralsatz kommt, mal gucken, vielleicht heute, vielleicht Donnerstag, aber das haben Sie jetzt quasi schon einmal gesehen in diesem Beispiel, was da passiert. Dass man in den Komponenten irgendwie sieht, was passiert und was die Eigenwerte sind. Und das geht allgemeiner, das geht nicht nur in R² oder R³ oder so, sondern das kann man viel allgemeiner beweisen, dass so ein so eine Darstellung funktioniert für die Abbildung, an der man das alles sofort ablesen kann und dass das immer bei diagonalisierbaren Abbildungen ist. Bevor wir jetzt Lemma 9.3 beweisen, möchte ich einmal so gucken, was für Fragen Sie bisher haben. Stichwort Spektrum, Eigenräume, Diagonalisierbarkeit. Meistens gibt es die ersten Irritationen, wenn man dann so eine Matrix hat und plötzlich eine 0 auf der Diagonale steht, weil dann Studis manchmal denken, das ist nicht erlaubt. Doch ist es. 0 als Eigenwert ist erlaubt. Spricht nichts dagegen. Noch irgendwas anderes, was Sie jetzt gerade irritiert, was Sie nachfragen wollen? Okay. Dann beweisen wir oder besprechen erstmal Lemma 9.3. In Lemma 9.3 haben wir die Voraussetzungen, immer haben und wir haben einen Endomorphismus, der Alpha heißt und von dem wir jetzt schon voraussetzen möchten, dass er diagonalisierbar ist. Wir haben also jetzt im Hinterkopf, es gibt eine Basis aus Eigenvektoren. Und dann werden wir zeigen, dass man dann den Vektorraum schreiben kann als direkte Summe der Eigenräume. Ich habe das hier noch mit Notation irgendwie verziert. Wir geben den Eigenwerten dann also Namen, Lambda 1 bis Lambda n und diese Körperelemente bilden dann das Spektrum und man kann den Vektorraum schreiben als direkte Summe der Eigenräume jeweils zu diesen Eigenwerten Lambda 1 bis Lambda n. Und das ist nochmal eine andere Schreibweise für das, was wir gerade schon gesehen haben. Gerade im Beispiel 9.2 konnten wir ja auch R² schreiben als direkte Summe des Eigenraums zu minus 1 und des Eigenraums zu 2. Diese beiden Eigenräume ergeben als direkte Summe den ganzen Raum R². Und hier sehen wir jetzt, aha, das ist auch was, das kann man verallgemeinern. Das gilt nicht nur in R² oder R³ oder so. Und wir brauchen dafür gar nicht viel, nur das bisschen, was wir schon wissen. Und nochmal so ein bisschen überlegen mit, wie war das nochmal, mit Summen, mit direkten Summen, was ist das nochmal? Das meiste ist also Wiederholung. Und irgendwo habe ich ein bisschen, ja, ich hatte das ja das auch beweisen. Thank you. was überlege ich mir jetzt? Na, mein nächstes Zwischenziel ist zu sehen, dass man V als Summe der Einräume schreibt. Nochmal kurz zur Wiederholung. Auf meinem Schmierzettel. Was heißt es, dass ich V als Summe von Teilräumen schreiben kann? Also zum Beispiel U1 plus U2. Das heißt doch einfach nur, dass ich jeden Vektor schreiben kann, indem ich mir etwas aus U1 schnappe plus etwas aus U2. Mehr ist es. Um den Kringel und die direkte Summe kümmern wir uns später. Erstmal nur das. Und ich behaupte, dass wir das hier schon haben. Ich kürze ab. Ich meine alle Eigenräume zu allen verschiedenen Eigenwerten, die wir sehen, und V ist die Summe davon. Und ich behaupte, dass man das so sehen kann, naja, in jedem dieser Eigenräume, die ich da habe, liegt ja immer mindestens ein Basisvektor, denn die Basisvektoren sind Eigenvektoren, so habe ich das gewählt. Und ich kann ja jeden Vektor aus V schreiben als Linearkombination mit B1 bis Bn, doch der ist keine Basis. Aber die Bs finde ich ja irgendwo in diesen Eigenräumen, also kann ich dann V als Summe der Eigenräume schreiben. Einverstanden? Das heißt, es folgt sofort daraus, dass ich B gut so gewählt habe, wie ich es halt getan habe.
Thank you.
Jetzt haben wir eine besondere Eigenschaft von diagonalisierbaren Abbildungen gesehen. Und wir haben nebenbei das gezeigt, was ganz praktisch ist und was ich deswegen auch noch mal extra aufgeschrieben habe. Das ist hier im Beweis quasi versteckt. Denken Sie sich doch jetzt nochmal diese vielen, vielen verschiedenen Eigenwerte weg. Denken Sie mal nur an zwei. U1 gehört zum Eigenraum zum Eigenwert Lambda 1 und U2 gehört zum Eigenwert Lambda 2. Was haben wir dann gerade gezeigt? Wir haben gezeigt, dass der einzige Vektor, der gleichzeitig in diesem Eigenraum liegt und in diesem Eigenraum, der Nullvektor ist. Oder anders gesagt, und das ist wirklich praktisch, ich kann Ihnen nur empfehlen, das zu benutzen, wenn Sie zwei Eigenwerte haben, die verschieden sind, und dann die Eigenräume dazu, dann schneiden sie sich nur in Nullvektor. Okay? Richtig? Festhalten? Steht ja nochmal als Korollar, und wir haben das da gerade nebenbei mitbewiesen. Wir haben was gezeigt, was ein bisschen stärker ist. Hier ist es formuliert als Korollar 9,4. Muss ich auch mal umschalten. Wenn wir unsere Generalvoraussetzung haben und dann ein Endomorphismus und zwei verschiedene Eigenwerte, dann schneiden sich die Eigenräume dazu nur im Nullvektor. So, das kam jetzt nebenbei raus, aber tatsächlich kann man das ja auch elementar nachrechnen und wir haben so ein Argument auch schon mal benutzt, nämlich in Lemma 9.1. Wie würde man es zu Fuß machen? Zu Fuß würde man sagen, naja, wir nehmen einen Vektor, der gleichzeitig in diesen beiden Eigenräumen liegt, dann wird er also von Alpha einmal auf Lambda mal sich selber abgebildet und einmal auf μ mal sich selbst. Dann müssen die also gleich sein und dann sieht man, dass diese beiden Eigenwerte gleich sein müssen, weil die einzige Möglichkeit, einen Vektor, der nicht 0 ist, durch Skalarmultiplikation auf den Nullvektor zu werfen, die ist, dass der Skalar ist. Gehört zu unseren grundsätzlichen Sachen ganz am Anfang, als wir über Vektorräume geredet haben. Wenn ich Skalar mal Vektor habe und da der Nullvektor rauskommt, dann muss der beteiligte Vektor der Nullvektor sein oder der Skalar muss der Null, also das Nullelement im Körper. Das alles spielt hier rein. Wir benutzen die ganze Zeit diese Grundlagen, merken das gar nicht immer. Und ich habe vorhin schon angedeutet, in dem Beispiel, dass man bei diagonalisierbaren Abbildungen die Abbildung quasi ausdrücken kann, indem man den Vektorraum so in Bestandteile zerlegt und dann immer guckt, was macht die Abbildung auf diesen Bestandteilen. Das Lemma gerade hat uns im Prinzip erklärt, wie das geht. Wir haben diese direkte Zerlegung in die Eigenräume. Jeden Vektor kann ich also jetzt in eindeutiger Weise schreiben als Summe von Dingen aus den unterschiedlichen Eigenräumen und diese Bestandteile werden jeweils auf ein skalares Vielfaches von sich selbst abgebildet. Sodass ich also jetzt schon eine kompakte Möglichkeit sehe, zu erklären, was die Abbildung macht. Da macht sie mal 2, da macht sie mal minus 5, da macht sie mal 100. Und mit der Projektion können wir das jetzt fassen, ein bisschen exakter als ich das gerade gemacht habe, mit hier macht sie das, hier macht sie das. Die Projektion gibt uns die Möglichkeit, das jetzt genau auszudrücken. Und deswegen wiederholen wir das nochmal. Und da habe ich vorhin noch irgendeinen Tippfehler gesehen, der ist korrigiert, aber die korrigierte Fassung ist noch nicht hochgeladen. Ich hoffe, dass ich das heute noch irgendwann mache. Und hier ist die Idee dafür. Wir schreiben den Vektorraum V als direkte Summe von Teilräumen. So, wir haben gerade gesehen, manchmal sieht man das mit Eigenräumen. Man kann es aber auch immer machen, wenn man zum Beispiel mit einer Basis anfängt. Dann kann man die Erzeugnisse der einzelnen Basisvektoren angucken und kriegt auch sofort so eine schöne direkte Summe. Das kommt also in der Natur ständig vor. Und dann kann man sich die Projektion angucken, indem man einfach sagt, naja, ich schreibe jeden Vektor in eindeutiger Weise mit diesen Summanden. Und die Projektion läuft so, dass ich mir immer nur den Teil aus dieser Summe schnappe, der für mich gerade interessant ist. Projektion auf den ersten Teil heißt, ich gucke nur den Bestandteil an, der aus dem ersten Teilraum U1 kommt. Projektion auf den letzten Teil heißt, ich schnappe nur den letzten Teil. Und ganz konkret wird das, wenn man einen Vektorraum hat, der aus solchen Tupeln besteht, denn dann ist es wirklich die Projektion auf die entsprechende Koordinate, wenn die Zerlegung, auf die man sich bezieht, die Zerlegung ist, die quasi auf der Standardbasis. Vorsicht, bei anderen Zerlegungen kann die Projektion anders aussehen. Aber das ist das, woran wir wahrscheinlich erstmal immer denken, oder? R3, Projektion auf die erste Komponente, auf die zweite, auf die dritte, das ist ein Spezialfall. Hier steht es ganz allgemein, weil wir später Projektion machen wollen auf die Eigenräume. Das ist der Witz. Wir projizieren und auf dem Eigenraum wissen wir, was die Abbildung macht. Und dann können wir die Abbildung insgesamt kompakt beschreiben, mithilfe der Eigenwerte und der Projektion. Das ist die Idee für das nächste Resultat. Und hier steht jetzt einmal ordentlich aufgeschrieben, was die Projektion macht. Für jeden beteiligten Summanden UI gibt es Definition, die heißt Pi. Das ist ein Endomorphismus von V. Hier steht es noch richtig. Ich glaube, im Beispiel habe ich mich dann verschrieben. Projektionen sind für mich Endomorphismen von V. Der Zielbereich soll also ausdrücklich V sein und nicht das Bild. Das Bild ist kleiner. Das Bild ist normalerweise halt wirklich nur dieser Teilraum, auf den ich da projiziere. Aber ich möchte das nicht so hinschreiben, sondern möchte als Zielbereich V haben. Und dann projiziere ich, indem ich die eindeutige Darstellung mit den Summanden nehme und als Bild den Summanden aus dem entsprechenden Eaton-Teilraum nehme. Da steht es auch extra nochmal, das Bild ist dann ein K-Teilraum von dem Teilraum UI, auf den ich projiziere. Im nächsten Beispiel sehen wir, wie das aussieht in einem Raum, der eben nicht so aus Tupeln besteht. Es ist trotzdem noch relativ anschaulich, hoffe ich, denn wir arbeiten mit Matrizen. Als Vektorraum nehme ich den kompletten Matrizenraum aller Matrizen der Größe 2 mal 2 über R. Welche Dimension hat der? Welche Dimension hat der Vektorraum V hier? Genau, da zeigen mir Leute die Finger. Dankeschön. 4. Da habe ich jetzt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, den als direkte Summe von Teilräumen zu schreiben. Ich kann zum Beispiel wirklich eine Zerlegung hinschreiben mit 4 Summanden. Quasi immer ein Summand gehörend zu einem Teil der Matrix. Ich habe ja so 4 Ecken und so. Aber ich habe mich entschieden, das anders zu machen. U1 ist der Teilraum, der erzeugt wird von den Matrizen 1, 0, 0, 0 und 0, 1, 0, 0. Das heißt, ich kümmere mich quasi um den oberen Teil der Matrizen. Und U2 kümmert sich um den unteren Teil. Das habe ich also gebastelt aus einer, ich sag mal, Standardbasis für diesen Matrizenraum. V ist dann die direkte Summe, bla bla bla. Und jetzt gucken wir uns da die Projektion an. Und jetzt erwarten wir, dass bei der Projektion auf den ersten Teilraum der obere Teil der Matrix kopiert wird und unten ist 0. Und wir erwarten bei der Projektion auf den zweiten Teilraum, dass da der untere Teil der Matrix kopiert wird und oben steht. Das heißt, die wird quasi zerschnitten in den oberen und in den unteren Teil, aber zusammen ergeben sie ja wieder die ursprüngliche Matrix und das ist ja auch die Idee. Und hier steht's. Und da ist der Fehler, genau, Pi1 geht von V nach V, das habe ich schon korrigiert, Pi2 geht von V nach V. Die Bilder und was da alles steht, sind richtig. Und wenn Sie jetzt möchten, können wir uns dann noch ein kleines konkretes Beispiel angucken an der Tafel. Würde sich da irgendjemand drüber freuen? Ja, okay, dann machen wir das doch mal, wir haben noch Platz. Und Zeit haben wir sowieso auch immer. Dann kriegen die Eigenräume noch Namen, weil das besser ist, wenn man das nicht immer alles hinschreiben muss. Die heißt heißen jeweils UI, gehören zum Eigenwert Lambda I. Und dann haben wir noch die Projektionen dazu, PI, jeweils vom Vektorraum V in sich selbst und der Teilraum, auf den projiziert wird, das ist immer UI, also der entsprechende Eigenraum. So, dass wir jetzt also quasi all das aufgesetzt und vorbereitet haben, was ich vorhin gesagt habe, was der nächste Schritt ist. Wir hatten V ja geschrieben als direkte Summe der Eigenräume. Das sind jetzt die UI. Jetzt gucken wir uns die Projektionen an und gucken, wie wir eine schöne, übersichtliche und auch aussagekräftige Darstellung der Abbildung Alpha kriegen. Und das ist genau das, was jetzt in den Satz kommt. Man kann Alpha nämlich jetzt schreiben als Summe von skalaren Vielfachen von Projektionen. Und die skalaren Vielfache sind genau die Eigenwerte. Heißt also, wenn ich jetzt nicht mit Alpha abbilden will oder wenn ich bei bestimmten Vektoren den Rechenweg abkürzen will, weil ich weiß, wo die liegen oder so, dann kann ich diese Formel benutzen und kann sagen, naja, mit Alpha abzubilden ist dasselbe, als wenn ich mir den Vektor schnappe und dann die Projektion nehme und jeweils nur mit dem dazugehörigen Eigenwert multipliziere. Und dann kriege ich auch das Bild. Das ist also eine praktische neue Rechnung. Und hier kommt noch was, was vielleicht überraschend ist, denn normalerweise sind Abbildungen ja bei Hintereinanderausführungen nicht vertauschbar miteinander. Aber hier ist der Witz, und das liegt an Alpha, und das ist diagonalisierbar, also das ist was Besonderes ist. Alpha ist mit all diesen Projektionen vertauschbar. So, zeigen wir das mal alles. Da ist ja noch ganz viel Tafelplatz auf der anderen Seite. Noch irgendwelche Bedenken oder Fragen, bevor wir anfangen? Man denkt jetzt, boah, voll der krasse Satz. Das geht ganz schnell. Der Beweis ist überhaupt nicht schlimm, weil wir das schon vorbereitet haben. Aber der Satz ist toll. Was ist zu tun? Wir müssen zeigen, dass da zwei Abbildungen gleich sind. Wie macht man das nochmal? Wie zeigt man, dass zwei Abbildungen gleich sind? Es ist Klausur. Sie sollen zeigen, dass zwei Abbildungen gleich sind. Was machen Sie? Tief durchatmen und dann? Richtig. Das heißt, sie zeigen, dass die Abbildungen dasselbe tun. Was muss ich vorher vielleicht noch machen? Also was Sie gesagt haben, ist der Hauptschritt, das ist das Wichtigste. Aber was muss ich vorher noch einmal überprüfen, damit die eine Chance haben, gleich zu sein, die Abbildung? Richtig, genau. Das ist unser Dreiklang. Gleicher Startbereich, gleicher Zielbereich und die Abbildungen müssen dasselbe tun. Und okay, Start- und Zielbereich sind jeweils V, das ist schon mal auf beiden Seiten gleich. Und das heißt, dass wir jetzt nur noch gucken müssen, ob auch wirklich alle Vektoren gleich abgebildet werden. Das kriegen wir wohl hin. Ne? Für die erste Aussage? Gut. Beweis von Satz. Da gebe ich doch mal diesem Ungetüm einen Namen. Ich nenne das mal Beta. Diese Summe da über die Lambda IP. Thank you. schreiben kann. Das haben wir uns vorhin gerade überlegt. Dementsprechend kann man dieses kleine V schreiben als Summe mit kleinen U's aus den entsprechenden Eigenheiten. Und das schreiben wir jetzt erstmal hin. Und die Nummer dazu ist bestimmt 9,3, genau, mit Lemma 9,3. Definition, wie man solche Summen anwendet, ist es also jetzt die Summe der Bilder von dem kleinen V unter diesen Einzelbestandteilen. Da kriege ich also die Summe von gleich 1 bis m, V unter Lambda I mal I. Das ist die Definition. Und jetzt gucke ich und setze ein, das ist dann jeweils Lambda I mal U. Jetzt müssen wir noch zeigen, dass Alpha mit den Projektionen vertauschbar ist, aber das ist genauso einfach. bilden die denn jeweils ab? Da habe ich an meinem gleichen Vektor V genutzt, den ich oben schon habe, mit der gleichen Zerlegung in U1 bis UM. Darf ich einfach recyceln? Hat jemand was dagegen? Niemand hat was dagegen. Super. Also Recycling. Recycling der Notation. Sehr schön, wir bilden V ab. Und zwar erstmal mit der, ich glaube, das ist die linke Seite, ja, Alpha Stern I. Ja, nach Definition ist das V abgebildet mit Alpha und dann abgebildet mit Pi. Was V Alpha ist, wissen wir, das schreiben wir einfach von oben ab. V Alpha ist bla bla bla, dieses Zeug hier, ich nehme mal das. Auch wenn ich mir sicher bin, dass die meisten von Ihnen sagen, ah, das können Sie doch abkürzen, wir wissen doch schon, was los ist. Wir kürzen das auch gleich ab. Irgendwo hier ist das I und Pi projiziert auf die ite Komponente. Wo sehen wir denn hier die ite Komponente? Naja, U1 kam aus der ersten Komponente und da ist es auch geblieben nach der Skalarmultiplikation, weil ja diese beteiligten Teilräume Teilräume sind. Da fliege ich nicht raus, wenn ich skalarmultipliziere. Heißt also, wenn ich einmal in U1 war, dann bin ich da geblieben durch die Skalarmultiplikation mit Lambda 1 und dementsprechend gehört dieser Beitrag hier zur ersten Komponente. Und so weiter. Irgendwo kommt die ite. Die ite Komponente muss dann Lambda I mal Ui sein. Und das heißt, wenn ich mit Pi projiziere, muss das rauskommen. Merken, jetzt kommt die andere Richtung. Jetzt bilde ich erst mit Pi ab und dann mit Alpha. Und hier kürze ich jetzt tatsächlich ein bisschen ab, denn wir haben uns ja alle, oben steht's, V unter Pi, also V ist erstmal U1 bis zu UM. Pi wirkt es dann auf die ite Komponente, also auf Pi. Das schreibe ich jetzt direkt hin. Ui hoch Alpha. Und jetzt kommt das Argument von vorhin. Diese kleinen U's kamen ja aus dem großen U's, das sind die Eigenräume. Und Ui gehört zum iten Eigenraum. Der Eigenwert dazu ist Lambda I. Ui wird also von Alpha auf Lambda I mal I abgebildet. Und das ist das Gleiche, was da oben steht. Das war's schon. Weiß. Nicht schlimm, wir haben im Prinzip nur ausgenutzt, was wir alle schon wissen. Und dann haben wir ganz oft die Homomorphie-Eigenschaft draufgeworfen und was eben so mit Eigenvektoren passiert. Im Hintergrund spielt natürlich noch mehr eine Rolle, nämlich tatsächlich diese Eigenschaften von solchen direkten Zerlegungen und dass man die Vektoren dann immer eindeutig schreiben kann, bla bla bla. Das heißt, da ist schon noch Vektorraumtheorie im Hintergrund. Aber das haben wir ja alles schon besprochen, müssen wir deswegen jetzt nicht nochmal wiederholen an der Stelle, sondern benutzen das einfach.
Was für Fragen haben Sie?
Es wird natürlich, wir hatten das vorhin im Beispiel ja schon mal angerissen, aber es wird natürlich eine Übungsaufgabe geben, wo Sie mal selber basteln und sich so eine Spektralzerlegung überlegen sollen. Und spätestens dann, glaube ich, dringt es nochmal anders in die Gehirnbindung ein. Ach so, so sieht diese Zerlegung aus. Und so kriegt man dann diese einzelnen Teile. Und dann ergibt es nochmal. Okay? Alles klar. Ich sehe das gerade. Wenn Sie mit Essen fertig sind, bitte Maske wieder aufsetzen. Ansonsten kein Problem, zwischendurch abnehmen zum Essen trinken, aber wenn Sie längere Zeit, dann bitte. Entschuldigung, ist mir gerade aufgefallen. Haben Sie noch Fragen? Wie gesagt, das war jetzt die Richtung, die Abbildung ist schon diagonalisierbar, wir wissen das schon und können das dann ausnutzen. Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen konnte, dass das eine tolle Eigenschaft ist, die uns sehr viel Informationen gibt. Später wird es darum gehen, sich klar zu machen, ja, wie sehe ich denn, ob eine Abbildung diagonalisierbar ist? Woran erkenne ich das? Denn erstmal ist es ja nichts, was die Abbildung uns einfach so sagt, meistens. So, aber wir bewegen uns da jetzt hin. Insbesondere wollen wir Methoden entwickeln, Eigenwerte wirklich auszurechnen, nicht darauf angewiesen zu sein, dass wir sie durch magische Tricks irgendwie einer Abbildungsmatrix erkennen oder so, sondern wir wollen ein zuverlässiges Verfahren haben, wie wir die bestimmen können. Soweit wie möglich. Da arbeiten wir uns jetzt hin. Was ich brauche, ist, dass ich die Determinante von Matrizen ausrechnen kann, in denen Polynome stehen. So, im Prinzip darf ich das nicht, so wie wir bisher gearbeitet haben, wenn wir da ganz streng sind, denn Determinanten habe ich nur definiert für Matrizen, bei denen die Einträge aus einem Körper kommen. Und so ein Polynomring ist im Allgemeinen kein Körper. Ich meine, was bedeutet das Inverse zu x? Keine Ahnung. Also das multiplikative Inverse zu x. Das müsste ja sowas wie x hoch minus 1 sein und ich habe keine Ahnung, was das ist. Es gibt das. Das heißt, das ist ein Problem. Wir können jetzt nicht einfach hingehen und können Polynome als Matrix-Einträge hinschreiben und dann erwarten, dass alles funktioniert, was wir für die Determinanten so gemacht haben. Das ist zu viel. Wir müssen also einen Körper finden, in dem das lebt, womit wir jetzt arbeiten wollen, also zum Beispiel diese Polynome, damit wir diesen Körper benutzen können und dann die Matrizeneinträge eben da rausholen und dann funktioniert wieder alles. Das ist ein Körper, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Den beschreibe ich hier kurz. Ich zeige nicht, dass das ein Körper ist, und zwar deswegen, weil wir dieses Konzept etwas allgemeiner in der Algebra-Vorlesung sowieso nochmal angucken. Aber ich möchte kurz erzählen, wie man darauf kommt. Also was macht man? Man nimmt unseren schönen Polynomring Kx, den wir kennen, und jetzt definiert man darauf eine Relation. Relation hieß, nochmal zur Erinnerung, dass man sich Teilmengen der Menge Kreuzes selber anguckt. Heißt also, wir gucken uns Pärchen von Polynomen an und sagen dann, die stehen in Relation zueinander, wenn irgendwas geht. Und in diesem Fall definiere ich die Relation so: Ich habe zwei Pärchen von Polynomen, P1, Q1, P2, Q2, und definiere, dass die zueinander in Relation stehen, genau dann, wenn das Produkt von dem ersten auf der einen Seite mit dem zweiten von der anderen Seite dasselbe ist, wie das umgekehrte Produkt auf der anderen Seite. Also das erste von der anderen mal das zweite von der ersten. Und wenn Sie sich das also, ich schreibe es ja mit ganzen Zahlen hin, damit Sie sehen, was die Idee ist, denn eigentlich kennen Sie das. Ich schummle jetzt ein bisschen und gebe Ihnen quasi was für die Anschauung. Und das ist auch die Motivation, warum wir uns das in der Algebra nochmal genauer angucken. Stellen Sie sich sowas vor wie 2, 3 und minus 4, minus 6. So, das sind tatsächlich ganzteilige Polynome, also auch reelle Polynome. Man könnte es mit denen machen, aber tatsächlich funktioniert die Konstruktion allgemeiner. Und deswegen denke ich an ganze Zahlen. Jetzt gucken wir einfach mal nach. Das erste hier mal das zweite da ist 2 mal minus 6. Das ist minus 12. Das zweite hier mal das erste da drüben ist 3 mal minus 4. Das ist auch minus 12. Und deswegen würde man jetzt bei der Relation sagen, diese beiden stehen zu einer Relation. Die sind in der gleichen Klasse. Und wenn Sie jetzt an sowas wie Brüche denken, dann würden Sie ja auch sagen, 2 Drittel beschreibt die gleiche Zahl wie minus 4 minus 6. Das heißt, wir sehen hier, wie man aus den ganzen Zahlen die rationalen Zahlen konstruiert. Das ist nämlich auch über so eine Äquivalenzrelation. Aber das Beispiel, an dem ich das jetzt erkläre, ist das mit den Polynomen, weil wir auf diese Art und Weise einen Körper kriegen, mit dem wir dann arbeiten wollen. Das Ganze funktioniert allgemeiner. Warum dann Körper rauskommt, sehen wir dann. Und was das Ganze soll, das ist also was, worauf Sie sich in der Algebra freuen können. Wir verstehen endlich, was die rationalen Zahlen sind. Hey! So, da kommt eine Äquivalenzrelation raus, kann man gleich nachrechnen mit diesen Rechenregeln. Wichtig ist vielleicht noch, dass man bei der zweiten Komponente ein Polynom nimmt, das nicht 0 ist. Hier hätte ich das jetzt, wenn ich das mit den ganzen Zahlen gemacht hätte, auch so einschränken müssen. Die zweite Komponente darf nicht 0 sein. Und in der Übersetzung in unsere Schreibweise aus der Schule bedeutet, dass das im Nenner eines Bruchs halt nicht 0 stehen darf. Ja, okay, das ist quasi das, wo das herkommt. Und auf die Art und Weise bekommen wir eine Relation mit Äquivalenzklassen und die Klassen sollen jetzt die Elemente unserer neuen algebraischen Struktur werden. Wenn ich wieder an ganze Zahlen und diese Relation und sozusagen Brüche denke, dann werden also die Brüche die Elemente in unserer neuen Struktur, sprich Körper der rationalen Zahlen. Hier nenne ich diese neue Struktur einfach K in runden Klammern X. Und da kann ich jetzt plötzlich, das wird wirklich ein Körper, da kann ich jetzt also plötzlich auch von Polynomen, die nicht das Nullpolynom sind, oder von Klassen, bei denen das Nullpolynom da nicht der Vertreter ist, kann ich plötzlich ein sowas wie multiplikatives Inverses finden. Heißt also, wenn ich da jetzt wirklich mit würde arbeiten wollen, so wie wir es in Algebra machen, dann müsste ich jetzt diesen Körper genauer beschreiben, müsste Ihnen sagen, was die Verknüpfungen sind, wie man damit arbeitet. Das ist alles nicht total offensichtlich. Aber da wir es in der Algebra ausführlich besprechen, mache ich das jetzt einfach nicht, sondern sage, hey, quasi Preview für die Algebra-Vorlesung. Und wir freuen uns drauf, dass wir das dann allgemein angucken und dass wir jetzt ein Beispiel einfach kurz glauben. dem die Matrix-Einträge kommen, wenn wir jetzt uns hinarbeiten zu einem sehr speziellen Polynom, das zusammenhängt mit den Endomorphismen, die wir betrachten. Um zu sehen, dass es sinnvoll ist, was wir da ausrechnen, brauchen wir vorher noch ein Lemma, Lemma 9.7. Denn das Polynom, das wir berechnen, wird abhängen von einer Abbildungsmatrix. Wir brauchen immer vorher eine Matrix, dann manipulieren wir die, dann stehen da plötzlich Polynome, dann rechnen wir die Determinante aus, so wird das laufen. Und es wäre blöd, wenn das Polynom davon abhängen würde, welche Abbildungsmatrix wir am Anfang reingesteckt haben. Das wollen wir eigentlich nicht. Eigentlich soll es davon unabhängig sein. Das müssen wir uns aber überlegen. Und da sehen Sie dann auch schon, welche Determinante später für uns wichtig wird. Wenn wir nämlich mit so einer Abbildungsmatrix anfangen, dann werden wir immer x-mal die Einheitsmatrix der passenden Größe nehmen, minus diese Abbildungsmatrix. Und was da rauskommt, wird die Matrix, von der wir die Determinante ausrechnen. Wie gesagt, das Ganze sollte lieber nicht von der Abbildungsmatrix abhängen. Deswegen habe ich hier einmal als Lemma 9.7 aufgeschrieben, dass, wenn ich die Determinante ausrechne, tatsächlich dasselbe rauskommt. Die Matrizen sind unterschiedlich, die Determinante ist gleich. N ist also jetzt die Dimension eines Vektorraums, mindestens 1, damit man überhaupt all diese Sachen sinnvoll hinschreiben kann. B-Hut und C-Hut sind geordnete Basen. Ich bilde zwei Abbildungsmatrizen für Alpha, A und D und rechne jetzt aus. Einmal Determinante von X mal Einheitsmatrix minus A und einmal Determinante von X mal Einheitsmatrix minus D. Zeige, es kommt dasselbe raus. Die Determinante wird ausgerechnet über diesen Körper, den wir uns gerade angeguckt haben. Das heißt, es ist alles wohl definiert. Und am Ende heißt es dann, dass wir etwas in die Hand bekommen, was wir ausrechnen können, sobald wir irgendeine Abbildungsmatrix haben. Und dann geht's los. Das ist also dann für uns in Zukunft der Startpunkt. Sie müssen sich vorstellen, dass es dann immer so läuft: Ich gebe Ihnen einen Endomorphismus mit irgendwelchen partiellen Informationen. Sie puzzeln so lange, bis Sie eine Abbildungsmatrix haben und dann los. Dann kommen irgendwie 10 Sachen, die Sie dann sofort ausrechnen und sehen können und dann haben wir Spaß. Vorher müssen wir Lemma 9.7 beweisen und ich fürchte, dass ich da jetzt doch nochmal ein bisschen tapet kann. So, einmal in Ruhe gucken und Vorlesung in der Übungsaufgabe, dass wenn man invertierbare Matrizen hat, charakteristische Polynom. Wenn es dann also später so ist, dass ich sie mit einer Abbildung bewerfe und sie ganz viele Fragen frage, dann wird es so sein, sie besorgen sich eine Abbildungsmatrix, egal wie, und dann rechnen sie los und das charakteristische Polynom ist häufig das erste, was man dann ausrechnet, weil da schon sehr viel Info drin steckt. Wie sieht dieses Ding aus? Na, wir nehmen genau diese Determinante, die wir gerade uns angeguckt haben, also die Determinante von x mal Einheitsmatrix minus irgendeine Abbildungsmatrix. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass es eine Abbildungsmatrix ist, die zweimal die gleiche Bezugsbasis hat. Da bitte darauf achten. Manchmal kann es ja auch passieren, dass Ihnen eine gegeben ist mit unterschiedlichen Basen, dann müssen Sie da nochmal fummeln. Ansonsten nehmen Sie irgendeine, rechnen Sie diese Determinante aus und dann kommt da ein Polynom raus. Das Polynom wird Körperelemente als Koeffizienten haben, weil ja die Matrix-Einträge das sind, was zu den Koeffizienten beiträgt. Wir sehen gleich wie. Das heißt, das Polynom lebt im Polynomring Kx. Und dann sehen wir mal, was uns das sagt. Das heißt, charakteristisches Polynom von Alpha. Gibt in der Literatur unterschiedliche Bezeichnungen dafür. Ich möchte es immer möglichst einfach haben. Ich schreibe einfach Groß P Index Alpha. Groß P wie Polynom, das ist erstmal das wichtigste Polynom für uns, das es gibt. Später kommt noch ein anderes und das kriegt eine Bezeichnung, die uns genau sagt, was es ist. So, dann kann man ja nicht verwechseln. Das Polynom hängt nicht von der Wahl der Basis ab. Es hängt nicht davon ab, welche Abbildungsmatrix wir da reinstecken, solange wir darauf achten, dass wir zweimal die gleiche Basis haben. Und wir haben jetzt diese Rechnung gemacht und haben die Ulrich-Sicherheit überprüft für den Fall, dass der Vektorraum Dimension mindestens 1 hat, sodass man also auch wirklich eine Matrix hinschreiben kann. Die Frage ist, wollen wir jetzt diesen Spezialfall des Vektorraums der Dimension 0 immer rauslassen bei allem, was wir machen? Nee, das wäre blöd, würde mich sofort nerven. Das soll einfach immer mit dabei sein und das heißt, dass wir für diesen Fall auch definieren müssen, was das charakteristische Polynom ist. Gut, jetzt ist der Vektorraum, der nur aus dem Nullvektor besteht, nicht so spannend, hat auch nicht so viele spannende Abbildungen. Wir setzen als charakteristisches Polynom in dem Fall einfach das konstante Polynom 1. Insbesondere gibt es da keine Nullstellen. Soweit erstmal. Und natürlich rechnen wir da auch um und rechnen Beispiele. Ich schlage aber vor, dass wir erst noch ein Lemma beweisen. Und dann kommt danach ein etwas längeres Beispiel, wo wir das wirklich einmal so ausüchsen. Einverstanden? Wahrscheinlich wird das Beispiel die Eröffnung der nächsten Vorlesung. Das ist dann auch ganz nett, um wieder reinzukommen und sich zu erinnern. Und jetzt arbeiten wir noch eine Viertelstunde, eine knappe, und schauen uns Lemma 9.8. Lemma 9.8 sagt uns sofort, warum das ein tolles Polynom ist. Jedenfalls hoffe ich das, dass Sie das so sehen wie ich, dass es ein tolles Polynom ist. Unsere Voraussetzungen sind wie immer, Alpha ist ein Endomorphismus. Und dann zeigen wir erstmal so ein paar Eigenschaften des Polynoms. Es ist normiert, der Grad ist die Dimension des Vektorraums. Okay, das ist vielleicht noch nicht so spannend. Aber jetzt kommt es. Wenn wir ein Körperelement Lambda hernehmen, dann können wir erkennen, ob das ein Eigenwert ist, indem wir das Ding in das charakteristische Polynom einsetzen und gucken, ob es eine Nullstelle ist. Wie toll ist das denn bitte? Das heißt, wenn wir aufgrund der Matrix und aufgrund dessen, was wir sonst halt alles nicht wissen, nicht auf Eigenwerte kommen, dann rechnen wir einfach dieses Polynom aus, gucken nach Nullstellen und zack, haben wir hoffentlich Eigenwerte. So. Und das ist gleichwertig, Nullstelle zu sein und Eigenwert zu sein. Und dann gibt es noch was Drittes, was dazu gleichwertig ist und was häufig sinnvoll zu wissen ist. Stichwort Dimensionsformel, Kern, Bild, bla bla bla. Das wird also alles noch eine Rolle spielen. Die dritte Eigenschaft ist, dass wenn ich die Abbildung bastle, Lambda mal identische Abbildung minus Alpha, also eine Abbildung, die uns quasi sagt, wie weit Alpha davon weg ist, einfach selber ein skalares Vielfaches von Lambda zu sein, dann ist der Kern davon nicht null, genau dann, wenn Lambda ein Eigenwert ist. Und das kann man sich elementar klar machen, denn wenn Lambda ein Eigenwert ist, muss es ja einen Eigenvektor geben, der liegt dann in diesem Kern und ist nicht der Nullvektor. So, das ist also alles ganz einfach. Und wie man da hin und her kommt, ist alles nicht schwierig. Deswegen habe ich mir auch überlegt, dass da ein Teil von einer Übungsaufgabe wird und einen Teil beweisen wir zusammen. Was wir auf jeden Fall hier gemeinsam besprechen, ist der Anfang. Das ist nämlich wirklich was, was so ein bisschen tüdelig ist, muss man hingucken, wie man auf den Grad kommt und darauf, dass es normiert ist. Das schauen wir uns jetzt an. Lernen wir mal 8. An der Tafel ist noch Platz. Okay. Wenn die Dimension des Vektorraums 0 ist, dann ist nichts zu zeigen, denn dann ist das Polynom, das konstante Polynom 1, das ist normiert, der Grad ist 0, das ist die Dimension des Vektorraums und die ganzen Aussagen, die da stehen, die sind sozusagen leer, die sind alle wahr und deswegen alle äquivalent, weil es da gar keine Nullstellen gibt und auch keine Eigenwerte, gar nichts. Das Lemma stimmt. Jetzt können wir jetzt gehe ich das ja so durch, multipliziere die alle zusammen, bis ich am Ende bin. Und die Variabilität kommt daher zustande, dass ich dann hier Permutationen anwende und dass deswegen hier der zweite Eintrag sich verändert, je nachdem, was für eine Permutation ich drauf habe. So entsteht das Polynom. Und so ein N weiß ich die N-Fakultät Permutation durch und mache das. Mache natürlich nicht, sondern wir starten da gleich drauf. Aber im Prinzip ist es das. Aus B folgt C und der Rest, also entweder kommt dann der Rest am Anfang der nächsten Vorlesung oder mir gefällt es auch ganz gut, einen Teil davon als Übungsaufgabe zu stellen, habe ich ja schon gesagt. Und die mindestens zwei der Implikationen sind auch sehr kurz. Das eignet sich also auch gut zum Üben, um erstmal mit den Begriffen klarzukommen. Deswegen zeige ich Ihnen jetzt eine Implikation und dann machen wir für heute Feierabend. Aus B folgt C. Das ist eine der etwas unangenehmeren. Wir fangen also jetzt mit diesem Kern an und wollen sehen, dass wenn man Lambda in das Polynom einsetzt, dass da 0 rauskommt. Wir brauchen also jetzt erstmal so ein Lambda aus K. Wir finden also einen von 0 verschiedenen Vektor, der von der Abbildung Lambda mal i minus Alpha auf 0 abgebildet wird. Dann ist insbesondere die Dimension dieses Kerns ja mindestens 1 und dann können wir die Dimension des Bildes abschätzen mit der Dimensionsform. Also nochmal, der Kern ist nicht 0, enthält also von 0 verschiedene Vektoren. Außerdem ist es ein Teilraum, der hat jetzt mindestens Dimension 1. Das schreibe ich hin. Die Dimension des Kerns von Lambda mal die identische Abbildung minus Alpha zu mindestens 1. Und mit der Dimensionsformel, da braucht irgendein Zitat, Satz 4a. Sie wissen schon, dass das immer machen: Dimension des Raums ist Dimension des Kerns plus Dimension des Bildes. Demut hernehme und den damit abbilde, dann würde er geworfen auf Lambda Masse selber minus das Bild unter Alpha. Mal eben, ob ich noch Zeit habe. Oh ja, gerade. Das Video hört, glaube ich, gleich auf. Genau, das Video hört sehr pünktlich auf. Deswegen fürchte ich, dass es auf dem Video nicht drauf ist, wenn ich dieses Argument jetzt noch mache. Also höre ich auf und dieses letzte Argument kommt am Anfang der nächsten Vorlesung, damit die Leute, die das Video gucken, das nicht verpassen. Tschüss. Das hört nämlich wirklich sehr, sehr pünktlich auf. Und letztens ist es mir passiert, dass ich geguckt habe und es war schon aus und ich wusste nicht und musste erst nachprüfen. Okay. Ist hoffentlich nicht so schlimm, dass es da am Donnerstag weitergeht. Und Donnerstag wird die Vorlesung wieder vertreten.